Ja, vierter Advent ist heute auch ein besonderer Tag, aber ich habe jetzt keine spezielle Adventpredigt oder so vorbereitet, sondern ja, ihr seht schon am Bildschirm, Licht am Ende des Brunnens. Also nicht am Ende des Tunnels, wie es immer klassisch heißt, sondern am Ende des Brunnens. Und da habe ich zu Beginn ein Zitat mitgebracht, das passt nämlich sehr gut in das heutige Thema rein. Wenn der Brunnen trocken ist, schätzt man erst das Wasser. Und das sehen wir ja auch, da ist so eine schöne, ja, ein kleiner Brunnen oder eine Wasserfontäne. Und da sehen wir, da fließt Wasser, da läuft es. Das ist auch vielleicht so manchmal auch in unserem Leben. Da läuft es, das ist wunderbar. Aber was ist es, wenn auf einmal dieses Wasser abgestellt wird? Wenn wir auf gewisse Dinge verzichten müssen? Wenn unser Leben eingeschnitten wird? Da lernen wir erst, die Dinge zu schätzen. Okay, wir sind kurz vor Weihnachten, also ich spreche jetzt nicht vom Geld, vielleicht kann der eine oder andere sagen, okay, auch kurz vor Weihnachten bin ich vielleicht knapp bei Kasse. Nee, das ist jetzt nicht damit gemeint. Ich spreche jetzt auch nicht von den ganzen Hamsterkäufern, die irgendwie dieses Jahr das ganze Toilettenpapier und Hefe gekauft haben und da eine Königsdisziplin draus gemacht haben. Das ist damit auch nicht gemeint, sondern was ich heute meinte, ist die Gemeinschaft, die wir hier haben, als Familie, als Einheit. Denn gerade in dieser schwierigen Zeit ist es doch umso wichtiger, gemeinsam zu stehen und füreinander da zu sein. Ich erinnere mich immer sehr gut am Anfang des Jahres, als hier unser Bruder Ome stand und gesagt hat, hey, ich bin dankbar, dass wir heute Morgen hier versammelt sind in deinem Namen, dass wir von unserem Glauben her, dass wir den frei ausleben dürfen, dass wir keine Angst haben müssen, in Verfolgung zu leben. Und damals saß ich auch dort und dachte mir, okay, das stimmt. Aber es hatte nicht so einen Impact in meinem Leben wie einen Monat später, als wir alle daheim saßen, vor dem Bildschirm in Online-Predigten anhörten und sahen, was es bedeutet, unsere Gemeinschaft zu missen oder das nicht mehr schätzen zu können. Und daher ist es so wichtig, ja, gemeinsam an einem Strang zu stehen und einfach, ja, als Familie Gottes vereint zu sein. Heute habe ich eine Persönlichkeit aus der Bibel mitgebracht. Wer ist es? Es geht um einen Brunnen. Es ist jetzt, wenn ich jetzt einen Tipp geben würde, eine Persönlichkeit aus dem Alten Testament, ein junger Mann. Ihr dürft gerne raten. Josef, genau, Josef. Es geht heute um Josef, der eine ganz spezielle Erfahrung mit einem Brunnen gemacht hat. Und da habe ich auch die Bibelstelle mitgebracht aus 1. Mose 37, 12 bis 33. Ich lese auch gern gemeinsam mit euch durch, da heißt es, eines Tages trieben Josefs Brüder die Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Und da sagte Jakob zu Josef, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef, er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Dort irrte er auf den Weideplätzen umher, bis er einen Mann traf. Wen suchst du? Fragte der. Meine Brüder mit den Herden. Hast du sie vielleicht gesehen? Entgegnete Josef. Ja, sie sind von hier weitergezogen, antwortete der Mann. Ich habe gehört, wie sie sagten, sie wollten nach Dothan ziehen. Und Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Seine Brüder erkannten ihn schon vom Weiten. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt er, der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Und dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut. Werft ihn doch lebend in den Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Und kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in einen leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich zum Essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Und da sagte Judah, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord auch noch verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Und die anderen stimmten diesem Plan zu. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Ruben aber war nicht dabei gewesen, und als er nun zum Brunnen zurückkam und bemerkte, dass Josef verschwunden war, erschrak er und zerriss entsetzt seine Kleider. »Der Junge ist weg«, schrie er auf. »Wie kann ich jetzt noch meinem Vater vor die Augen schauen, oder in die Augen schauen?« Sie schlachteten einen Ziegenbock und wälzten Josefs Gewand in dem Blut. Und dann gingen damit zu ihrem Vater. »Das haben wir unterwegs gefunden«, sagten sie. »Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht?« Jakob erkannte es sofort. »Das Gewand meines Sohnes«, rief er. »Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot.« Er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften und weinte viele Tage um Josef. Als alle seine Söhne und Töchter kamen, um ihn zu trösten, aber keinem gelang es. »Bis zu meinem Tod werde ich um ihn trauern«, weinte er. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, an den Hofbeamten des Pharaos, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Bis hierhin Gottes Wort. Ich meine, das ist immer, ja, wenn ich diese Geschichte lese, dann ist es wirklich dramatisch. Also da läuft es mir kalt den Rücken runter und warm gleichzeitig, weil ich bin halt auch ein älterer Bruder, habe einen jüngeren Bruder, aber nie würde ich auf die Idee kommen, so mit meinem Bruder umzugehen. Und deswegen nimmt mich das Ganze so ein bisschen mit. Aber wenn wir so auf Josef schauen, dann sehen wir, Josef war eines von 11 Kindern Jakobs. Er war auch, ja, sozusagen das Lieblingskind, denn er war eines der beiden Söhne von seiner Frau Rahel. Und er war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Also er war schon zu unserer Zeit schon fast volljährig. Und da frage ich mich, warum war er eigentlich nicht bei seinen Brüdern auf der Weide, um auf die Herde aufzupassen? Auch das zeigt uns so ein bisschen diese besondere Stellung von Josef, die er bei seinem Vater ja einfach genoss. Und auch der Name von Josef hat eine ganz besondere Bedeutung, denn wie wir wissen, haben ja Namen in der Bibel oft eine wichtige Aussage, und auch so ist es auch in dem Fall von Josef, denn Josef bedeutet er, also Gott persönlich fügt hinzu, und es zeigt uns einfach auch, dass Jakob so eine besondere Beziehung zu diesem Sohn Josef hatte. Schauen wir uns nochmal die Etappen an, die Josef in dieser Geschichte durchlief. Die erste Station haben wir gelesen, da startete es in Hebron. Das war ja das Tal von Hebron, das war quasi sein Heimatort. Von da wurde er von seinem Vater losgeschickt: Geh und schaue, was deine Brüder und wie es dem Vieh geht auf der Herde und auf der Weide, geh mal schauen. Und so machte er sich auf den Weg. Er war gehorsam gegenüber seinem Vater und ging diese Strecke. Wir reden hier von 80 Kilometern. Das heißt, es war eine Strecke und eine Reise, die mehrere Tage wahrscheinlich in Anspruch nahm. Aber er war treu und tat das. Als er da ankam, war er total entsetzt. Er lief umher und fand niemanden. Er fand nur einen Mann, der sagte: Ja, was suchst du hier so? Dann sagte er: Ja, ich suche meine Brüder und das Vieh sozusagen. Und dann sagte er: Ja, ich habe deine Brüder gesehen. Die wollten weitergehen nach Dothan. Und so sehen wir auch die Station 2 von Sichem, dem ersten Weideplatz nach Dothan, waren es nochmals 22 Kilometer. Das heißt, der Junge, der lief im Prinzip über 100 Kilometer, um seine Brüder zu finden. Und was er da fand, war alles andere als ja schön und angenehm, würde ich sagen. Denn er wurde, wie wir gelesen haben, von seinen Brüdern überwältigt und in diesen Brunnen geworfen. Doch warum war das so? Warum löste diese Situation diesen Hass und diesen Wut in diesen Brüdern aus? Nun, zunächst war es so, dass Josef zwei Träume hatte, in denen er sich gegenüber seinen Brüdern erhob. Er wusste zwar noch nicht, dass das wirklich dann ein paar Jahre später eintreffen würde, aber die Brüder konnten in dem Moment noch nicht wirklich mit diesen beiden Träumen umgehen. Und er erhielt auch ein spezielles Kleid oder ein spezielles Gewand von seinem Vater. Und man muss wissen, dieses spezielle Gewand oder dieses Kleid, das wurde eigentlich ja nur den Erstgeborenen vorenthalten. Es war so ein, ja, sagen wir mal, den Stammesoberhäupten vorenthalten, so ein Gewand zu tragen. Wir wissen jetzt nicht, was für ein Gewand die Brüder hatten, aber wir merken das an der Reaktion, dass es doch ja ihnen aufkam und nicht so gut angenommen wurde. Aber auch wir sind von Gott verwandelt worden. Auch wir haben ein neues, spezielles Gewand bekommen. Auch wir wurden reingewaschen durch das Blut Jesu. Und unser Gewand ist rein und weiß wie Schnee. Und das ist einfach auch so ein Zeichen, hey, kein Waschmittel dieser Welt kann dich so reinwaschen wie das Blut Jesu. Und es ist einfach so eine Message, die wir auch heute mitnehmen können und uns wieder neu daran erinnern können, was Jesus für uns getan hat. Und wir sehen, dass dieses Gewand, dieses Kleid einfach Eifersucht und Hass bei den beiden Brüdern oder bei seinen Brüdern auslöste. Denn als sie den Josef schon sahen vom Weiten, hatten sie schon einen Plan geschmiedet, ihn umzubringen. Es ging wirklich so weit, diese kleine Eifersucht hat so eine große Frucht getragen, hatte so einen Impact auf die Brüder, dass sie seinen eigenen Bruder töten wollten im Endeffekt. Und auch der Herr möchte uns als Familie bewahren, denn auch das kann uns treffen. Und das lesen wir auch im 3. Mose 19, 17, wo es heißt, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich ladest. Ich meine, das ist ein Angebot Gottes, das ist eine Warnung, dass wir nicht Hass gegenüber uns Brüdern und Schwestern haben sollen. Denn wenn wir uns schon nicht lieben, die wir uns sehen, wie sollen wir Gott lieben, den wir nicht sehen? Und vor allem ist es auch so, dass wir unsere Geschwister ja im Glauben tragen wollen, dass wir ein Licht und Salz sein wollen, dass wir ja unsere Mitmenschen segnen wollen und nicht ja mit Hass und mit anderen negativen Gedanken entgegenkommen wollen. Ich meine, ein kurzes Beispiel, wenn jetzt hier Corona-konform eine zweite Person stehen würde und diese Person würde jetzt nach, sagen wir, nach von mir aus gesehen rechts laufen und ich würde mich dagegen stemmen und sie nach links versuchen zu drücken oder andersrum, ich würde es nicht schaffen, diese Person ja umzustimmen, sondern die würde genau das Gegenteil machen und in die andere Richtung drücken. Und so ist es. Oft schaffen wir nicht oder ist es nicht der richtige Weg, die Menschen ja mit schlechten Gedanken oder mit Wut und Hass von irgendwas zu überzeugen. Und so lesen wir auch im 1. Johannes 3, 15 nochmal ein Angebot Gottes, wo es heißt, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Ich meine, das zeigt uns auch nochmal, wie wichtig es ist, diese Frucht, dieser kleine Samen, sage ich mal, Hass und Eifersucht, was für Auswirkungen das haben kann in unserem Leben. Und vor allem ist es hier auch so gemeint, dass, dass wir nicht dem Feind Raum geben und einfach einen fruchtbaren Boden zur Verfügung stellen, wo er eben uns Angriffsfläche bieten kann, damit dass wir nicht ja vor Gott sozusagen in Schuld verfallen sozusagen. Doch kommen wir zurück zu Josef. Wir haben also gelesen, die Brüder, die kamen in Rage, die waren wirklich sehr, sehr ja, sauer über das, was über ihren Bruder, ihn allein dort zu sehen. Und so kam es, dass sie ihn zwar nicht umgebracht haben, aber in einen leeren Brunnen geworfen hatten. Und wenn wir auf diesen Brunnen schauen und uns einfach in Josefs Lage versetzen, dann können wir hier seine Hilfeschreie ja ablesen. Wie er aus diesem Brunnen schreit, Hilfe, holt mich doch hier raus. Was habe ich euch getan? Ich bin euer Bruder. Und vielleicht kennst du ja diese Rufe auch irgendwo aus deinem Leben, wo du einfach nicht weißt, hey, wie bin ich jetzt in diese Situation gelandet? Wie kam ich in diesen Brunnen? Wie komme ich hier wieder raus? Es ist alles dunkel um mich rum, es gibt keinen Weg, irgendwie hier rauszukommen. Es wurde dir einfach der Boden unter den Füßen weggerissen und jetzt, wie werden wir das Ganze wieder richten? Und persönlich hatte ich auch mal so eine ähnliche Situation, das ist so circa 8 bis 10 Jahre her, am Ende meines Studiums, da hatte ich bei einer Firma mein Praxissemester gemacht, ich habe da als Werkstudent gearbeitet, ich war schon quasi in dieser Teil dieser Firma sozusagen. Und so hoffte ich und ging davon aus, dass ich nach meinem Studium auch da einen Platz bekomme. Und am Ende war das eben so, dass ich wartete und wartete und wann kommt dieser Arbeitsvertrag und wann werde ich endlich gefragt, aber es kam nicht. Es tat sich nichts, es war nicht so vorgesehen. Und am Ende, wo es dann hieß, sich zu verabschieden, bin ich nochmal durch die ganze Firma gelaufen, habe mich verabschiedet von den Leuten dort. Und dann kam ich zu einer Personalerin und die hatte zu mir gesagt, ja, es tut mir so leid. Und dann sage ich, warum? Sie sagte, ja, dein Arbeitsvertrag, der lag eigentlich schon hier ausgedruckt auf dem Tisch. Nur der Chef wollte ihn nicht unterschreiben. Dann dachte ich mir im ersten Moment, wieder Josef, was habe ich getan? Wie kann das sein? Ich habe doch mich immer gut verhalten, gute Leistungen gebracht. Alle waren immer zufrieden. Warum wurde dieser Vertrag nicht unterschrieben? Und diese Frau konnte mir damals keine Antwort geben, warum dieser Vertrag nicht unterschrieben wurde. Kurze Zeit drauf, so circa ein halbes Jahr später, erfuhr ich, dass bei dieser Firma ein größerer Kunde abgesprungen ist und dass die eben auch in Probleme geraten sind. Jetzt könnt ihr natürlich dreimal raten, wer in dieser Situation als erstes seinen Job verloren hätte. Und so ist es eben oft in unserem Leben. Wir sehen einfach so Situationen und sehen das wie Josef in diesem Brunnen und sehen einfach keinen Ausweg. Aber auf der anderen Seite erinnert mich diese Situation mit diesem Lichtblick, den wir da sehen auf der Folie, auch auf dem Psalm 121, wo es heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Message, um was es heute gehen soll. Auf was richte ich meinen Blick? Schaue ich auf diesen Brunnen, auf diese Dunkelheit und verfalle immer mehr in diesen Treibsand? Oder hebe ich meinen Blick auf Gott und sage, Herr, hilf du mir in dieser Situation. Du bist meine Hilfe. Du bist mein Zufluchtsort. Auf dich will ich vertrauen. Und ich denke, das ist so ein bisschen auch, vielleicht wie es auch Josef ging in dieser Situation. Und wie wir wissen, wenn wir die Geschichte weiterlesen, starb Josef nicht in diesem Brunnen. Er wurde verkauft von seinen Brüdern und kam nach Ägypten, in ein fremdes Land, weit weg von seiner Familie, mit einer anderen Kultur, mit anderen Göttern konfrontiert. Aber was ist wichtig? Josef war zwar in einem fremden Land, aber er war nicht allein. Wir sehen, dass Josef eine besondere Stellung bei Potiphar bekam. Er wurde quasi Handlungsbevollmächtigter zu 100%. Er konnte alles machen, was Potiphar tat, was Potiphar befahl. Er hatte quasi die komplette Kontrolle. Aber was kam dann? Dann wurde er wieder zu Unrecht in Gefangenschaft genommen. Aber auch da ließ Gott ihn nicht allein. Auch da war Gott ihm nahe und hat ihm beigestanden. Und so sehen wir, dass Gott eben das letzte Wort hat in deinem Leben. Daher sollen wir nicht aufgeben, auch wenn die Situation um uns manchmal nicht so toll aussieht. Denn nach 2 Jahren Gefangenschaft tat sich was auf und Gott veränderte die Situation und es führte dazu, dass Josef im Prinzip zum Vize des Pharao wurde. Und aufgrund seiner Treue zu Gott konnte er und seine ganze Familie sich wieder vereinen am Ende und konnten auch eine ganze Hungersnot überstehen, denn Gott hat dieses Minus, was vielleicht für uns oft wie ein Minus aussieht, zu einem Plus verwandelt. Und das ist einfach auch diese Message heute Morgen für unser Leben. Oft sieht es so aus, als ob alles dunkel ist. Oft sieht es so aus, als ob es keinen Ausweg aus diesem Brunnen gibt. Aber seid getrost, denn Gott ist immer noch bei uns. Und das ist einfach das Wichtigste, die Kernaussage heute. Und daher ist es so wichtig, verbunden zu sein in ihm. Denn im 1. Johannes 4, 13 bis 15 heißt es, ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns, wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben es selbst erlebt und darum bezeugen wir, Gott der Vater hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um sie zu retten. Und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und es ist einfach so eine Aussage heute Morgen, wo es heißt, hey, bleib verbunden mit Gott. Bleib an ihm, denn von ihm bekommen wir das, was wir brauchen. Er ist unser Versorger, er ist unser Heiler und darauf dürfen wir einfach unseren Fokus richten heute Morgen ganz speziell. Ich meine, wir stehen so kurz vor Weihnachten und wir haben es auch im Trailer gelesen, da kam Gottes Liebe auf die Welt. Und da ist es einfach so wichtig, sich daran zu erinnern, was es eigentlich bedeutet für uns. Und so habe ich zum Abschluss, zum Ministry Time, 3 Fragen mitgebracht. Und die erste Frage heißt, wie gehe ich mit meinem Mitmenschen um? Wir haben gesehen, wie die Brüder mit Josef umgegangen sind, wie dieser Eifersucht und zu Hass führte und sie sogar bereit waren, ihren Bruder zu töten. Und daher ist diese Frage so wichtig, wie gehe ich mit meinem Mitmenschen um? Bin ich ein Wohlduft? Bin ich Licht und Salz für meine Mitmenschen? Oder bin ich das nicht? Und dann, ja, möchte ich einfach sagen, Gott ist heute hier und er möchte uns einfach verändern und er möchte uns einfach diese Möglichkeit geben, zu ihm zu kommen. Und die zweite Frage, worauf richte ich meinen Blick? Schaue ich das Problem an oder schaue ich auf Gott? Schaue ich auf das, was die Umstände sagen, oder sage ich, Gott, du bist immer noch souverän in meinem Leben und mach ihn groß, anstatt auf das Problem zu schauen? Denn Gott hat alles vollbracht und er liebt uns und es ist kein Wort von mir, sondern das ist seine Zusage für uns als seine Kinder. Und die dritte Frage heißt, bin ich mit Gott verbunden? Das ist ja auch speziell für die Leute, die vielleicht noch relativ neu im Glauben sind, möchte ich dich ermutigen, an Gott dran zu bleiben, in ihm verbunden zu sein, denn er ist ein guter Gott und er ist bei dir, egal was passiert, egal was für Umstände kommen, wie die Stürme in deinem Leben toben, darfst du doch wissen, dass Gott einfach bei dir ist und dass du mit ihm verbunden sein darfst durch Christus. Ja, und so werden wir jetzt noch einen Song singen, die Band, und ja, einfach über diese Fragen nochmals nachdenken und reflektieren. Amen.